Du.
Servus.
So nennt man das hier, glaube ich, jetzt, ne? Wir sind jetzt in einem Wiener Café.
Ganz traditionell.
Weiß nicht, ob man es im Hintergrund klopfen hört.
Ja, es wird eifrig Torte gebacken, kann man sehen.
Wien ist ja unsere erste Station auf unserem Urlaubstrip Richtung... Hallo Monique.
Salve Harry.
Salve.
Ja, das endlich. Schallt dann hier über den Platz immer wieder
entgegen. Oder ciao. Ciao. Ciao bella. Ciao. Bei dir, also bei mir.
Nee,
jetzt.
Beim Hund.
Ach stimmt, der Hund. Also in Italien wird ja der Hund, finde ich, noch mehr angesprochen.
Stimmt.
Ja, zunächst einmal, es tut uns schon leid, dass es jetzt, also wir sind super spät dran.
Super, super spät dran.
Hat aber vor allen Dingen was damit zu tun, dass wir einfach kein stabiles WLAN bekommen haben.
Ja, wir müssen auch jetzt noch gucken, dass wir es irgendwie hochgeladen kriegen.
Ich habe keine Ahnung, wie wir das jetzt auch hinkriegen. Ich muss mir mal nachher die MP3-File angucken, die wir hochladen, wie groß die ist, damit wir irgendwie vielleicht nachher vorne am Empfang stehen und mit dem Laptop und die Datei hochladen. Keine Ahnung.
Das ist doch ein schönes Bild.
Aber wenn ihr das jetzt hört, hat es ja irgendwie geklappt. Wir sind in Padua. Nee, Quatsch, wir sind in Padua. Wir sind in Ravenna, bei Ravenna.
Ja, wir sind an den Stränden von Ravenna und ganz genau an der Punta di Marina.
Und sind gerade frisch aus dem Meer, aus der Adria gekommen. Und
deshalb habe ich mir trotz der heißen Temperaturen jetzt einen heißen Tee zubereitet.
Ach so.
Weil wir sind, wir waren Wellenhüpfen.
Du trinkst jetzt Tee?
Ja.
Immer wieder schockierend, wie es dich auskühlt offensichtlich.
Mhm.
Aber das ist jetzt quasi eine kleine Überraschung, aber keine Sorge, diese Überraschung, die wird jetzt nicht dich stressen, sondern die stresst eigentlich mehr mich, weil wir...
Hattest du nicht genug Stress zuletzt?
Das stimmt.
Hörerpost.
Ui, jetzt bin ich aber gespannt.
Genau, weil ich bin herausgefordert worden.
Von?
Von der Linda. Die hat nämlich die Sendung geguckt, Wer stiehlt mir die Show, glaube ich, heißt das, auf ProSieben mit dem Joko. Und da musste Bastian Pastewka 37 Star Trek-Figuren gekannt, aufgezählt.
Ja, krass.
Und die Herausforderung war, Harry, kannst du 38?
Oh man.
Genau, und deswegen habe ich extra die letzten Tage mit dir nicht darüber gesprochen, damit ich möglichst nicht darüber nachdenke oder recherchiere oder sonst was, weil es soll ja schon möglichst, genau, es soll ja möglichst echt aus mir herauskommen. Also ich habe der Linda schon gesagt, das ist tough, das ist viel. Vielleicht muss man jetzt für die Leute da draußen sagen, ich bin ja ein echter Trekkie. Ich bin kein Star Warsianer, aber ein echter Trekkie.
Welche Generation?
The Next Generation natürlich. Der PK war das, was man am ehesten als ja sowas wie ein Role Model, so ein Vorbild bezeichnen würde.
In unserer ersten gemeinsamen Wohnung hing noch ein Plakat in der Speisekammer.
Ja, ich habe mich ja mit dir nicht mehr getraut, dass ich den woanders aufhänge.
Ja, warum eigentlich?
Ja, es ist natürlich schon ein bisschen peinlich, den Picard aufzuhängen.
Ja, so ein Jugendding.
Aber Picard ist toll. Und ich habe zum Abitur ja sogar mit Freunden zusammen, nicht nur zum Abiturfeld, sondern gerade sogar 2 Jahre vorher zum Schulfest, haben wir eigene Star Trek-Teile geschrieben, humoristisch aufbereitet. Und
ich kann mir vorstellen, wie das ausgeht.
Und die erste Aufführung von unserem selbstgeschriebenen Theaterstück einer Episode war so erfolgreich, dass wir dann zum Abitur eine zweite Folge geschrieben hatten. Also ich kenne mich echt mit Star Trek aus, wobei sich das schon stark auf Next Generation fokussiert. Deep Space, Voyager habe ich kaum bis gar nicht geguckt, die Star Trek Amazon-Reihe. Damit habe ich mich, wenn ich geschummelt habe, am ehesten die letzten Tage auseinandergesetzt, dass ich versucht habe, mich daran zu erinnern, wie die hießen. Aber auf ein paar bin ich gekommen, mal gucken, die werde ich auch brauchen. Und deine Aufgabe wäre jetzt nur, Monique, dass du mitzählst.
Ja, das kriege ich hin.
Genau. Dann doch würde ich doch mal sagen, fange ich mal an, oder?
Okay.
Also, ich muss es im Kopf. Ich habe jetzt mir für mich selber beschlossen. Willst du einen Stift haben oder schaffst du es mit der Hand?
Naja.
Ah, vielleicht willst du die Zähne aufschreiben. Ne? Da drin sind Stifte.
Okay.
Warte mal. Oh nein, so ein Fetten. Das ist auch ein Kugelschreiber. Die Monique holt einen roten Edding.
Das ist das Erste, was wir gerade
wenn ich 35 Sachen aufzähle, dann ist die DIN A4-Seite voll mit den fetten Strichen. Also, wir fangen mal an. Und zwar fange ich natürlich mit der ursprünglichen Originals an. Da gibt es zuerst einmal, gut, ich bin ein bisschen aufgeregt, merke ich gerade. Da gibt es den Kirk, den Spock, dann gibt es McCoy, das ist Pille. Dann gibt es natürlich den, ich weiß, dass ich noch viele weiß, deswegen Uhura, Sulu, Chekhov, Scotty, das ist der...
Beam me up.
Genau. Dann der Pine, das ist der Vorgänger vom Kirk, so eine Art Vaterfigur. Dann hört es bei mir aber auch schon auf bei der Uhura, Chekhov, Sulu, ja okay. Dann Next Generation, Picard, jetzt kommt eigentlich meine Stärke, Picard, Riker, den müssen wir zweimal zählen, weil dann gibt es den Thomas Riker als Commander und den Lieutenant, weil der wurde nämlich mal geklont. Das sind zwei Rollen.
Das ist ja praktisch.
Genau, also zwei Rollen sind das. Also zweimal bitte zählen. Okay. Dann haben wir den Geordi LaForge.
Was macht der?
Das ist der Techniker. Dann Data. Data ist auch sehr dankbar. Da gibt es nämlich. Geordi LaForge ist der keine Augen hat. Data, also wenn du so viele Gegenfragen stellst, komme ich raus. Aber stell ruhig, ist ja interessant. Mhm. Data, dann B4, sein nicht fertiger Bruder. Dann Lore, sein fertiger Bruder, der böse ist. Dann Dr. Sung, sein Vater, der ihn geschaffen hat. Dann machen wir weiter mit natürlich Counselor Troy, ihre Mutter Loxana Troy. Dann in 10 vorne ist die Geinen, Whoopi Goldberg. Dann haben wir Beverly Crusher und Wesley Crusher. Beverly Crushers Vorgängerin Dr. Pulaski. Dann fällt mir ein Tasha Yar, die war auch nur eine Staffel dabei oder nur zwei. Dann der Nachfolger von Tasha Yar, natürlich Lieutenant Worf. Dann sind wir bei den Klingonen, da fällt mir ein T'Kar, T'La, T'Pol. Drei sind
war das?
Das
jetzt eine? Oder?
Sind drei. die haben aber nicht zwingend alle mit Next Generation zu tun. So, dann natürlich Kales, der Gott. Das sind dann so die Klingonen. So, dann machen wir mal weiter. Q natürlich. Harry Mudd. Das ist so ein Seelenverkäufer.
Das klingt unglaublich banal.
Dann der Reisende.
Hat der Namen oder heißt er der Reisende?
Der heißt so, der Reisende. Dann die Borgkönigin. Ach, wenn wir schon bei den Borg sind, dann Seven of Nine. Das ist jetzt ein Sprung. Die ist ja eigentlich aus Deep Space, glaube ich. Habe ich jetzt jemanden? Ah, dann natürlich Fenrich Rolaren. Die kommt ganz spät. Die kennen viele nicht. Jetzt einfach, weil sie mir einfallen, passt nicht in die Next Generation. Es gibt einen Harry Kim gibt's. Dann gibt's einen Paris und einen Rom.
Das sind jetzt eine oder zwei?
Das sind zwei, jeweils. Paris und Rom sind jeweils unterschiedliche, genau. Kann sogar sein, dass der eine auch Harry heißt, aber weiß ich nicht, ist egal. Die weiß ich nur, weil die Namen habe ich mir immer gemerkt, weil die so seltsam einfach sind. Ich glaube, das war Next Generation. Tasha, ja, Troy, Pulaski, okay. Dann machen wir mal weiter mit Deep Space, jetzt wird es eh dünn. Sisko, das ist der Chef. Dann O'Brien, seine Frau, Keiko, Keiko O'Brien, die ist Botanikerin, Japanerin. Dann... Oh Gott, das ist so ein indischer Name, also ein indianischer Name, sprich ein amerikanischer Ureinwohnername. Chakota. Ah, da bin ich mir nicht sicher, ob ich den zählen darf. Ich glaube, der heißt anders. Chakotay oder so ähnlich. Na, mal gucken. Wenn ich den halben Punkt noch brauche, nehmen wir den am Ende. Dann Odo. Dax, die gibt es zweimal. Das sind zwei so Rollen, ja, das ist eine Figur, Dax ist, das ist so was morphiges Wesen und irgendwann stellt man fest, dass in dem morphigen Wesen ein anderes morphiges Wesen ist, deswegen gibt es die Dax zweimal, sind aber wirklich zwei Rollen.
Okay.
Dann springe ich jetzt weiter zu, was kommt nach Deep Space? Kommt natürlich Voyager. Jane Janeway. Dort gibt es den Bashir. Oh, Kacke, da kenne ich mich einfach nicht mehr gut aus bei denen. Dann gibt es ein Neelix. Quarks. Das medizinische Notfallprogramm. Den, weil die das haben
heißt
kein.
Quarks.
Nee, das ist wieder eine Figur. Mein Gott, ich glaube, du zählst Figuren nicht für mich mit.
Doch, doch, doch. Ich frage ja da, wo
genau.
Ich mich.
Genau, also das medizinische Notfallprogramm ist der Arzt, den sie dann als, als Holodeck-Figur quasi aufrufen, weil sie keinen Arzt haben. Das ist ganz witzig eigentlich. Und der hat auch bis zum Schluss, glaube ich, keinen Namen. Der heißt immer medizinisches Notfallprogramm. Quarks habe ich schon, Neelix habe ich. Dann einfach, weil er mir gerade einfällt, Khan natürlich, gespielt von Cumberbatch unter anderem. Dann springe mir mal weiter. Das bereue ich, dass ich da immer gleich weiterspringe. Da gibt es Bashir, habe ich schon. Dann gehen wir mal weiter zu Amazon. Amazon, Star Trek. Dann Michael Burnham.
Mhm.
Paul Stamets. Mhm. Sein Freund Rap. Den Vornamen weiß ich jetzt leider nicht, aber ich glaube, das gilt. Dann natürlich Philippa Giorgio. Dann Detmar, der Gegenspieler. Tilly. Und da gebe ich zu, habe ich die letzten Tage viel nachgedacht. Ah, jetzt fällt es mir ein! Killy! Genau, in der anderen Figur nennt man die dann Killy. Als sie dann.
Tilly, ja.
Genau, Killy, zwei Figuren, müssen wir bitte zählen. Okay.
Wie ist das mit der Philippa Jones?
Ja, das weiß ich eben nicht. Ja, die gibt es ja zweimal, aber ich kenne die anderen den anderen Namen nicht. Ich weiß nicht, wie die Imperator, aber ich glaube, das ist jetzt ungerecht, wenn man den Imperator zählt. Also, wir haben Paul Stedman, Rap, Tilly, Killy, Michael Burnham, Detmar. Ah, der Sarek. Heißt der Sarek?
Was macht denn der nochmal?
Das ist der, der dann Kapitän wird, der beim Laufen über die Hände so nach hinten schwingt.
Ah, der so schlaksig ist?
Ja.
Nee, der heißt ein bisschen anders.
Der heißt nicht Sarek? Sulak? Sarek? Fuck. Oh, jetzt sind wir explizit. Ach Mensch, Sarek können wir nicht gelten lassen, der heißt nicht Sarek, ne?
Ich glaube nicht, weil bei mir klingelt es nicht.
Ja, okay.
Bei den anderen hat es jetzt geklingelt.
Sulu, Sarek. Mir fällt es nicht ein. Okay. Wie viel haben wir denn?
Willst du das schon wissen?
Ja. Oh Gott, ich werde nervös.
Willst du mal schätzen?
32?
58.
Was? Mhm. Nee.
Ja.
Was? Hast du dich verzählt?
Nein.
Ich weiß so viele.
Mhm.
Das schockt mich. Ich bin gerade ein bisschen stolz.
Ja, ich bin gerade ein bisschen erschüttert.
Dass ich so viele weiß, meinst
ja,
du?
So viel Trash
ja, Track, Star Trek ja. ist.
Nee, ist ja gut.
Ach echt, da muss ich ja gar nicht weiterdenken.
Also ich habe jetzt diesen Native American nicht dabei. Und
wer ist der Native American?
Wo
dir
der Name?
Chakotaya oder so, keine Ahnung, wie der heißt. Ja, nee.
Habe ich nicht gezählt?
Ich überlege auch, ob mir noch jemand einfallen würde. Q, Kales, Khan.
Weißt du noch die Eltern von Michael Burnham?
Oh nein, keine Chance.
Okay.
Weißt du die?
Nö.
Ich hätte natürlich jetzt sagen können, Mrs. Burnham. Ich weiß leider auch nicht, wie ihr Freund heißt. Also mit dem dann nie was wird, der dann auch Klingone wird. Das ist ja nicht der Detmar. Der Detmar ist ja der böse Captain.
Ja.
Mir ist nicht eingefallen. Wie gesagt, da habe ich ein bisschen geschummelt, da habe ich echt viel nachgedacht in letzter Zeit.
Der hat noch einen Bruder. Fällt dir der ein?
Ach so, das geht ja nicht. Den habe ich ja schon. Das ist der Spock.
Ach ja, stimmt.
Ihr Bruder ist ja der Spock. Den können wir jetzt nicht zählen. ach, was geil. Ich habe mehr als der. Oh, krass. Also dazu möchte ich mir jetzt ein Dings. Also, Achtung. Yay.
Applaus.
Tja, Linda. Habe ich jetzt irgendwas gewonnen eigentlich dann?
Ja, du kriegst nachher noch mal eine extra Portion Eis. Wir müssen ja noch Eis essen gehen.
Ich bin echt ein bisschen stolz.
Ja.
Krass.
Also.
Was für eine Scheiße, aber damit kann ich nichts anfangen. Ich weiß so viele Figuren und es ist einfach nur für den Arsch, ne? Ja, aber gerade so Figuren wie, also, dass ich die Star Trek Next Generation und die Originals weiß, ist keine Frage. Mhm. Archer! Captain Archer.
Mhm. Okay.
Also Archer, egal. Captain Archer. Also, klar, denkst du nur, keine Frage, weiß ich. Da bin ich eher enttäuscht, dass ich nicht noch ein paar andere Figuren kenne, wenn ich ehrlich bin, weil die habe ich vor Augen, aber mir fallen die Namen nicht ein. Dass ich bei den Originals alle weiß, liegt daran, dass ich die letzten drei Filme richtig gut fand.
Mhm. Haben wir die nicht auch dabei jetzt zum Gucken?
Nein. Ah. Wir haben die Next Generation, die Serie.
Ah.
Und deswegen wusste ich wieder die ganzen Originals-Namen. Die waren vielmehr sehr leicht. Und der Pine zum Beispiel, den hätte ich nicht gekannt vor den Filmen. Und bei Deep Space und Voyager, da kenne ich halt die wichtigsten drei. Aber das ist lächerlich. Echte Star Trek-Fans würden sagen, da fehlen ja nur 10. Ne? Da kann ich nicht mithalten. Und was ich Gott sei Dank, und da habe ich in Anführungsstrichen geschummelt, weil ich die letzten Tage genutzt habe, drüber nachzudenken, sind die Michael Burnham-Kisten. Mhm. Burnham ist mir bis also ums Verrecken nicht eingefallen. Ich habe immer nur Michael, und dann fiel mir irgendwann Burnham ein. Aber Burnham ist auch richtig, oder?
Vermutlich.
Weil ich habe ja nicht nachgeschlagen, deswegen, ich weiß es ja nicht.
Ich bin da sicher nicht die lexikalische
und Paul Stamets, da fand ich immer den Paul immer so lustig, weil ich immer gesagt habe, so wer ist denn Paul? Das ging mir so immer durch den Kopf. Und sein Freund, da gebe ich ehrlich zu, da hatte ich einen rassistischen Donkey Bridge.
Mhm.
Dass der Rap heißt, fand ich irgendwie immer ein bisschen zu albern.
Okay.
Ja. Detmer, weil das war der Depp. Das wusste ich irgendwie auch. Philippa Giorgio fand ich auch schwer. Aber komischerweise musste ich bei Philippa schon immer an Indonesien denken.
Nicht an Philippinen.
Nee, komischerweise nicht. Und da, so sind mir die Amazon-Leute wieder eingefallen. Die anderen wie Cisco, Bashir und so, die kennst du einfach, wenn du dich mit der Star Trek-Welt beschäftigst. Genau. Die Monique hat mir angedeutet, ich soll aufhören, über Star Trek zu reden.
Ja, ich glaube, es ist nicht nur so spannend, wie du aufhörst.
Ah, ich finde es total aufregend gerade.
Ach, du.
Dann würde ich sagen, bevor wir jetzt nochmal rausgehen, haben wir übrigens noch das Feedback bekommen, dass unser Podcast lustig ist, kurzweilig ist und nochmal ein extra Lob für das Interview mit dem Gagan bekommen.
Hörerpost.
Habe ich das wirklich richtig in Erinnerung? 58?
Ja. Na, jetzt sind wir 59.
Du hast 59?
Mir ist ja noch einer eingefallen.
Heiliger Strohsack.
Den ich jetzt schon wieder vergessen habe.
Archer. Das ist der Captain, der sogar vor Kirk.
Gut,
ich.
Jetzt ja. Zurück aus dem Weltall.
Okay. Zurück auf die heutigen Tatsachen. Ja. Linda, ich hatte mehr.
Ja. Schöne Idee auf jeden Fall.
Ja.
Doch, finde ich gut. Kann man vielleicht mit was anderem auch mal wieder machen.
Genau.
Anderen Figuren aus anderen kulturellen.
Und wir sind jetzt seit einer Woche im Urlaub.
Und hatten ja schon ganz im Intro schon eine Wiener Collage.
Wir waren in Wien und es war richtig, richtig
lecker.
Toll. Auch lecker?
Es war vor allem lecker. Ich glaube, wir haben 4 Tage lang nur gegessen, ne?
Ja. Es war jetzt für mich die 4. Wienreise, glaube ich. Für dich wahrscheinlich dann die 3., weil ich war einmal mehr in Wien.
Genau.
Aber die tollste Wienreise, weil sie auch sehr emotional war und sehr schön. Wir haben ja meine Schwester, meinen Schwager getroffen.
Es war Familienbesuch und zwar mal nur die Erwachsenen. Das
ohne die
schön.
Kinder, verzeiht ja. mir, falls ihr zuhört, aber ihr hört ja eh
das
nicht
zu. Das hat auch mal Spaß gemacht, ist einfach was anderes.
Genau.
Und wir
waren
ganz tolle Restaurants ausprobiert.
Sollen wir vielleicht als erstes mal in unser externes Zubrot reinhören?
Da waren wir im Kaffeehaus. Was wäre Wien ohne das Kaffeehaus?
Wir hören einfach mal rein, würde ich sagen.
So.
Servus.
So nennt man das hier, glaube ich, jetzt, ne? Wir sind jetzt in einem Wiener Café.
Ganz traditionell.
Weiß nicht, ob man es im Hintergrund klopfen hört.
Ja, es wird eifrig Torte gebacken, kann man sehen.
Wien ist ja unsere erste Station auf unserem Urlaubstrip Richtung Neapel.
Stimmt, Neapel ist das Endziel.
Ja, also wir hoffen zumindest, dass wir so weit kommen, mal schauen. Und sitzen jetzt hier im Café
Diglas.
Diglas ist ein sehr schönes Café, wo man so kleine samtige Sitzecken hat, direkt am Fenster. Man sitzt drinnen und doch draußen.
Ja, man sitzt erhaben, Blick auf die Straße.
Und darf das Fenster aufmachen, komplett.
wenn man es schafft. Das sind so ganz altertümliche Holzschiebefenster. Es ist standesgemäß plüschig, mit rotem Samt ausgekleidet, Kronleuchtern.
Und hier gibt es auch alles, was man neben den Kronleuchtern so erwartet, nämlich Apfelstrudel, Dampfnudeln, Kaiserschmarrn.
Germknödel.
Aber natürlich auch die ganzen Torten, die sehen auch sehr gut aus. Wir haben uns jetzt erstmal für den Kaffee entschieden.
Ich traue mich aber auch nicht, obwohl ich wahnsinnig gerne hier so eine Dampfnudel essen wollen würde, weil wir gehen ja heute Abend noch Wiener Schnitzel essen. Oh, ich glaube, ich habe heute nie wieder Hunger, wenn ich jetzt noch eine Dampfnudel esse.
Insgesamt stellt sich Wien schon als kulinarische Herausforderung raus, weil man so viel, weil wir jetzt so viele gute Sachen schon hatten und noch essen werden, dass wir, glaube ich, dann in Italien.
Und da werden wir halt auch ständig essen.
Einen Fastentag einlegen müssen.
Und jetzt wollen wir eigentlich das machen, was wir immer sehr gerne machen, wenn wir im Urlaub sind, am Nachmittag uns hinsetzen für eineinhalb, zwei Stunden und
die Zeitung auspacken.
Zeitung lesen, Buch lesen, einfach lesen. Das ist das,
was kann auch passieren, dass einem dann die Augen zufallen. Der Pudel hat sich jedenfalls schon auf dem kühlen Marmorboden bequem gemacht und schnarcht friedlich vor sich hin.
Vor sich hin. Wir haben unter anderem wieder Hörerpost bekommen übrigens. Da man vermisst unseren Podcast, dass der ja fehlt. Den müssen wir nachholen.
Ja, wir sind spät dran. Also dann sind wir heute Abend auch fleißig.
Wir sind zu sehr von unserer Familie im positivsten Sinne des Wortes einkassiert worden.
Und deswegen, aber wir können dann auch von Kultur und vielen Restaurants berichten.
Von unserem Opernbesuch bei Turandot.
Genau, dramatische Geschichte.
Und sehr modern inszeniert. Also mir ist aufgefallen, dass die Musik eigentlich sehr modern ist. Weil es von 1920 war?
26.
Man hört es an, der Musik an, dass das nichts mit dieser klassischen Opermusik zu tun hat, wie man sich dann eine klassische Oper vorstellt. Ne? Es ist sehr modern.
Aber das
gewesen.
Erzählen wir dann noch im Detail.
Das erzählen wir noch dann im Detail. Und hier gibt es natürlich, wenn wir vielleicht von diesem Wiener Café noch sprechen wollen, die Leute haben weiße Hemden an, schwarze Hosen. Und dazu vor allen Dingen, das finde ich sehr schön, an ihren Hemden auf Höhe der Ellenbogen haben die Männer auch solche Gummischnallen, dass die Hemden nicht so ganz nach unten rutschen. Ne? So Arbeitshochhalteschnallen. Was man auch so von, ich finde nicht so in alten Filmen, wenn die Leute so in den Banken gearbeitet haben, haben sie auch ihre Hemden damit hoch.
So zweckmäßige Sachen.
Genau. Ja. Dazu tragen sie gelbe Fliegen und gelbe Krawatten und schwarze Schürzen. Das ist schon so wirklich, wie man sich vorstellt in einem Wiener Café. Ne? Rote Möbel und dunkle Holzmöbel und es klappert und klimpert und bringt eine schöne Atmosphäre.
Es ist angenehm geschäftig, man hat trotzdem seine Ruhe. Das ist eine gute Mischung.
Ja. Und wir waren nicht in einer dieser klassischen
Kaffeezentral und Café Demel, da hätten wir nämlich wieder anstehen müssen.
Und so weit kommt es noch, dass der Steyr sich anstellt, um einen Kaffee zu bekommen, der eh nur überteuert ist. Das sehen wir gar nicht ein an der Stelle. Ja, dann unser kleiner Exkurs. Und wieder zurück ins Studio.
Ja, wieder zurück in Ravenna am Strand. Das Das ist die sehr, sehr berühmte Arie
Nessun Dorma.
Nessun Dorma.
Das singt der Verehrer von der Turandot. Das habe ich jetzt auch mal endlich gelernt bei der Gelegenheit.
Ja, wusste ich auch nicht. Also natürlich kann ich die Arie. Vor allen Dingen seit der WM 1990 in Italien, weil da haben die damaligen drei Tenöre.
Von denen du großer Fan warst, ne?
Ja, tatsächlich, genau. Und da hat der Pavarotti, der hat diese Arie gesungen. Und ich gebe zu, da habe ich nicht nur einmal Tränen fließen lassen, wenn ich da zugehört habe. Das ist auch eine sehr schöne Aufnahme. Das gibt es als Live-Aufnahme zur WM 1990, die drei Tenöre. Ich glaube, das war auch das erste Mal, dass die drei Tenöre so aufgetreten sind. Und durch den Erfolg dieser Veranstaltung
haben die sich erst so formiert,
sind die,
ne,
quasi genauso aufgetreten, dauerhaft. Und da singt er diese Arie. Und vielleicht reden wir mal kurz über das Opernstück Turandot.
Na, wir waren ganz spontan und hatten am Samstag beschlossen, dass wir am Sonntag vielleicht versuchen, noch Karten zu bekommen für die Oper im Steinbruch. Das ist in der Nähe von Wien, so eine Dreiviertelstunde weg. Ein alter Steinbruch, wo eine ganz tolle Freilichtbühne eingerichtet ist. Und die machen im Sommer Opernaufführungen.
War
und
sehr schön.
Für diesen Sonntag war angesetzt eben Turandot von Puccini. Ich bin ja kein großer Opernkenner.
Ja, das sagst du jetzt schon seit 15 Jahren, aber inzwischen bist du einer.
Ich habe jetzt halt ein paar gesehen und gehört. Und Puccini ist schon einer der großen Klassiker.
Und eben sehr modern. Also es ist ja hoch Spätromantik heißt das dann. Ja, ne?
Genau. Also uraufgeführt ist das Ganze 1926.
Genau,
worden.
Ist keine Oper aus 17 ja. irgendwas von Mozart.
Ja, und die Story greift wohl gerade die Mode auf, dass man ferne Länder und vor allem China
so spannend findet.
Und das Märchen um die Turandot, um diese Prinzessin, stammt wohl eher aus dem Russischen, hat man aber dann nach China verlagert.
Ja, weil es besser in den Trend passte.
In den Trend. Und Puccini hat sich dann auch darum gekümmert, dass da auch chinesische Melodien reinfließen. Und das macht
das aber gar nicht so viel, finde ich, stattfindet.
Ich glaube, dass das aber schon einen Anteil daran hatte, dass es so ein bisschen moderner und fremd klang.
Also im Grunde ist es auch so, wenn jemand Angst hat vor zu viel klassischer Musik, dann wäre das ein guter Einstieg in eine Oper, weil ja, es gibt Arien und ja, es ist klassisch auch Oper, aber die Musik selber ist regelmäßig eigentlich auch wie Filmmusik, was ja die Romantik, finde ich, ja eh ausmacht, dass die Romantik sehr filmmusikartig klingt und das Stück, also man hätte auch zwischendrin denken können, gerade mit den ganzen Gewändern und dem ganzen Gespringe und Getanze, das war schon nah am Musical.
Absolut, ja. Wenn man also mal sie die haben Arien wirklich absieht. Auch in die Vollen gegriffen, was ja. Personen, auch die ganzen Stunts, es gab also Feuerschlucker, Werfer,
und waren auch Springer, Breakdance, war ja mal so Ninjas, haben da so ein bisschen Breakdance aufgeführt.
Die haben die volle Bühne genutzt mit den Klippen, da ist dann jemand runtergehopst und dann kam noch ein Schiff hereingefahren.
Was
war großartig, opulent inszeniert, sehr farbenfroh, hat viel Spaß gemacht und war aber eben auch musikalisch gut.
Ja. Und es waren 3-4 Stücke dabei, die fand ich auch herausragend gut. Also das eine war das Endstück vom ersten
Akt, kurz bevor die männliche Hauptfigur den Gong schlägt.
Genau, dann diese Arie von der, von ihr.
Von der Turandot?
Nee.
Von der Liu. Von der Liu. Sklavin. Das ist die weibliche Nebenrolle, aber eigentlich die Hauptrolle der Herzen.
Der Herzen, so wie Schalke. Ja. Und da ist was besonders, das kriegen wir jetzt in der Runde musikalisch, analytisch jetzt nicht heraus, aber ich glaube, das ist besonders, dass ja ihre Arie ja dann sich ergänzt in andere Gesänge. Also was ich damit sagen will, eine Arie der weiblichen Hauptfigur, Nebenfigur ist ja typisch, aber die steht ja normalerweise für sich und dann singt die so und dann, finde ich, kommt ja plötzlich noch er dazu und die andere kommt auch noch dazu und das fand ich ganz überraschend, dass ihre Arie quasi ergänzt wird noch durch andere Sänger und die nicht alleine abschließt.
Also es erweitert sich zum Terzett.
Ja, und ich, und ich kenne das jetzt schon eher so, da würde auch sagen, typisch ist eigentlich, dass ja sie dann alleine singen darf und das vollenden darf und am Ende kriegt sie dann auch den wohlwollenden Applaus und dann kommen erst die anderen. Das fand ich aber besonders, also aber ich fand es auch gut dadurch, also dass das andere noch dazu kam.
Lösen sich die Formen auf. Also wir haben nicht viele ganz klassisch abgeschlossene Arien mit Anfang und Ende vom Solisten.
Daran merkt man das Moderne daran, ne?
Und trotzdem ist es nicht Wagner. Also wir haben dann trotzdem wieder eine strengere Form. Mhm. Als bei Wagner, aber es ist schon sehr viel offener und fließender.
Weil wenn man jetzt einfach Mozarts Zauberflöte nimmt, kennt halt einfach jeder, deswegen nehme ich die mal, da haben die Dinge schon so eine strenge Einheit. Also ne, dann kommt die Königin der Nacht und die singt ihr Stück und dann darf die eben auch ihren Applaus entgegennehmen, weil sie fertig ist und steht alleine und dann kommen erst die anderen, wenn sie ihre Arie singt. Und das ist da so erfrischend anders, aber nicht nur anders des Andersseins wegen, sondern es klingt auch richtig gut. Das ist, also, glaube ich, Ende des zweiten Satzes, oder? Das Stück, wo ihre Arie spielt und dann...
Die Liu ist im zweiten Satz.
Ja. Also wirklich toll. Das wollte ich auch unbedingt mir nochmal raushören.
Und es gibt eben keine Sprechteile. Also es gibt hier Opern, wo dazwischen auch...
Das finde ich aber gar nicht so
untypisch.
...die Geschichte
weitergetragen wird durch...
Sprache.
Ja.
Ja. Finde ich aber gar nicht so untypisch. Fandst du das so?
Dialoge und so?
Ja. Hast du die vermisst quasi als typischen Charakter?
Na, es gibt es halt so oder so.
Ja, okay.
Aber das ist halt auffällig. Bei Mozart wird gesprochen.
Ja, weil ich erwarte...
Aber das war halt auch im anderen Jahrhundert.
Ich erwarte tatsächlich, und gar keinen Anspruch jetzt auf Richtigkeit, ne? Nur ich persönlich erwarte bei einer Oper auch eher keinen Dialog. Interessant. Mir ist bekannt, dass das stattfindet, aber ich würde immer eher nicht damit rechnen.
Das macht aber natürlich die Erzählweise manchmal ein bisschen schwieriger, weil du musst ja dann aus der
alles versingen.
Aus der Musik heraus auch die Handlung irgendwie
vorantreiben. Wobei, wenn man ehrlich ist, man lästert ja so gerne in der modernen Welt über die sogenannten Actionfilme und sagt, na, den Inhalt kannst du aber auch auf einer Drittel-DIN-A4-Seite festhalten. Mhm. Und dann rümpft dann gerne der Feuilleton, die Hochkultur, die Nase. Wenn man mal ehrlich ist, so ein Opernteil, das kriegst auch auf eine Viertels den der Vierseite hingeschriebenen Inhalt.
Ja, das kommt drauf an. Also ich fand ja zum Beispiel, Turandot war schon relativ komplex. Da sind eine ganze Menge Leute unterwegs und dann gibt es noch einen Chor hier und da.
Stimmt, ja. Und warum am Ende der Kaiser stirbt, weiß immer noch keiner.
Richtig, wir haben etwas gerätselt, ob das jetzt Teil der Story ist oder nur der Inszenierung, also, ob der Regisseur sich da einfach noch einfach einen Handlungsstrang
dazu. Wir müssen ja sagen, wir waren ja zu viert dort, also meine Schwester, mein Schwager, wir zwei. Und zwei von uns Vieren haben gesehen, glauben gesehen zu haben, dass ganz zum Schluss noch der Kaiser umgebracht wird. Einer von uns Vieren hat es gar nicht mitgekriegt, dass das er umgebracht wird. Und der andere von uns Vieren war sich nicht sicher, ob da A, jemand umgebracht wird und B, ob es überhaupt der Kaiser ist.
Ja. Und zwar trotz der zwei Ferngläser, die wir dabei hatten.
Also das müssen wir noch rauskriegen.
Unbedingt, wenn man in die Oper geht, lohnt es sich ganz oft, wenn man nicht ganz spitzen.
Ich wollte gerade sagen, oder man hat die fette Kohle und sitzt halt in der dritten Reihe.
Dann lohnt sich ein Fernglas.
Ja. Das vielleicht zu Turandot. Spreche ich das eigentlich richtig aus, dass ich das dort so? Okay. Ja,
das kommt aus dem Persischen und heißt die Tochter von Turan.
Ach, dort heißt dann Turandot die Tochter quasi.
Oder sowas.
Ja, genau, okay. Dann vielleicht noch kurz zu Wien. Wir haben von meiner lieben Schwester eine Sachertorte bekommen, weil sie wusste, dass ich neben der Linzer-Torte, neben der Rübli-Torte, die heißen ja alle Torte, fällt mir gerade ein, auf. Sachertorte liebe. Weil die heißen ja wirklich alle Torte. Krass.
Ja, das ist jetzt bei Kuchen, ja. Jetzt
aber ich mag ja die klassischen Torten ja nicht.
Ja.
So die Sahne-Gedönsis und so. Egal. Also Sachertorte, Rübli-Torte, Linzer-Torte. Wenn und ihr mir mal verschenken wollt, könnt
dann hört ihr jetzt weg.
Aber auf jeden Fall hat sie uns eine Sachertorte mitgebracht, wo ja die Wiener behaupten, die sei besser als aus dem Hause Sacher.
Ja, nämlich vom Café Oberla.
Und die war tatsächlich...
Wieder mal.
Sehr, sehr gut.
Ja, unbedingt probieren.
Mhm.
Und gerne auch Größe L nehmen, wenn man dann den Harry und seinen Schwager dann dabei hat.
Der sie verputzt hat, nicht ich.
Der hat dann irgendwann ein Kühlschrankmonster erfunden, was angeblich sich da immer über die Reste hermacht.
Also ich will ja nicht behaupten, dass ich nicht wenig von der Torte hatte. Ich hatte wirklich viel, aber dass er das L-Stück...
Das Kühlschrankmonster hat.
Und unabgestimmt einfach aufgegessen hat, war ein bisschen schade.
Und die Empfehlung mit Schlagsahne und...
Er ist leider tatsächlich leckerer, stimmt schon.
Und oder ergänzend noch Marillenkonfitüre.
Einfach selber draufknallen.
Ja. Also es war sehr fein.
War sehr lecker.
Aber mein
willst du nochmal sagen, aus welchem Konditor der war?
Ja, Oberlaa.
Genau.
Mit Doppel-A.
Holt euch da die Sachertorte, schmeckt tatsächlich mindestens, wenn nicht sogar ein Ticken besser.
Meine Empfehlung wäre ja die Kongresstorte.
Ah nee, fandst du die jetzt wirklich besser?
Ja, fand ich wirklich besser.
Komm.
Ja.
Nee.
Also beim nächsten Mal machen wir eine Verkostung.
Keine Chance.
Ja, also wenn man mir mal Kuchen besorgen möchte, ich hätte dann gerne.
Wer will denn dir Kuchen besorgen?
Oh, keiner hat mich gern.
Doch, das stimmt nicht. Die Nori hat dich sehr lieb.
Aber die backt mir keinen Kuchen.
Das stimmt, das schafft sie nicht.
Die frisst mir den nur aus der Hand.
Das stimmt auch. So, dann haben wir Wien verlassen. Spätabends sind wir losgefahren. Und sind Richtung Padua gefahren.
Ja, das war auch eine spontane Entscheidung, in Padua halt zu machen. Wir haben so ein bisschen geguckt, ob wir nach Triest rüberfahren, aber das sah dann irgendwie von der Wegstrecke nicht so attraktiv aus. Und Padua hat sich rausgestellt, ist eine sehr alte und schöne Stadt. Hallo Harry.
So, hallo Monique. Heute sind wir in Padua. Eine sehr, sehr alte Stadt, eine Stunde westlich von Venedig, ne?
Genau, und deutlich unter venezianischem Einfluss. Die sind im 14. Jahrhundert unterworfen, eingegliedert worden und man begegnet überall auch dem Löwen.
Der Löwe mit den Engelsflügeln, ne?
Genau.
Das ist dieser venezianische. Und jetzt sind wir gerade in einer sehr, sehr berühmten Basilika.
Ja, der berühmtesten. Er gehört zu den acht Heiligtümern der Welt und zu den Heiligtümern auch Italiens.
So wie die 10 Wunder der Neuzeit und der historischen Wunder und so weiter.
Also auf jeden Fall ist das die Basilika di San Antonio und es gibt einen berühmten heiligen Antonius von Padua, der 1231 gestorben ist und dann brauchte der gute Mann für sein Grab eine große Kirche und in der stehen wir gerade.
Ja, es ist gerade Andacht.
Ja, sehr
so heißt
beeindruckend.
Das, glaube ich, ne?
Wir haben uns mit dem Therapiebegleithund rein bewegen dürfen, sind schon durch die verschlungenen malerischen Kreuzgänge des Klosters spaziert und suchen jetzt gerade Fresken von Giotto und Bronzeskulpturen von Donatello. Und
was ich jetzt hier so besonders beeindruckend fand, dass hier mal ein Bild der Kreuzigung Jesu ist, die, sage ich mal, im weitesten Sinne realistisch ist, weil wirklich heftig brutal.
Ja, und sehr also modern.
Man sieht, wie die die Nageln, die ihm am Handgelenk quasi festmachen, wie da das Fleisch und die Haut nach oben gezogen wird, wie er hängt, wie er schwerste Verletzungen am Oberschenkel, am Körper hat, mit offenen Wunden und Fleisch und Blut. Das ist die Art von Bild, wie es wahrscheinlich wirklich war, wie man es eigentlich nicht im Wohnzimmer hängen möchte. Ne? Sehr beeindruckendes Bild und auch mehr als lebensgroß, würde ich sagen. Ja. Jo, und dann wollten wir eigentlich nach der Basilika uns irgendwo in ein Café setzen. Padua ist wirklich toll, hat viele schöne Plätze, ist eine sehr, sehr alte Stadt. Und wollen wir lesen, oder?
Das ist der Plan. Kleine Gassen schlendern, durch kleine Gassen schlendern, Buch lesen, Kaffee schlürfen und vielleicht noch ein Eis mitnehmen.
Und unsere Hoffnung ist, heute Abend ein WLAN zu haben, wo wir dann endlich den Podcast hochladen können.
Der ist natürlich längst fertig. Nein, Quatsch.
Dann wird er zurück, würde ich sagen, ja, oder?
Bis nachher.
Zurück ins Wohnmobil.
Der Nagel, die Nägel. Meine Fresse, ich war ja auf einmal so irritiert, ich konnte kein Deutsch mehr. Das Bild war wirklich toll, das würde ich mir gerne im Internet irgendwie nochmal rausfinden, suchen. Ich habe noch nie eine so tolle, also toll, sieht ja schlimm aus, so tolle Darstellung Jesu am Kreuz gesehen. Die fand ich super beeindruckend, weil sie jetzt auch nicht so avantgardistisch modern war, sondern einfach ultra realistisch, brutal, wo man sagt, Mensch, der hat echt gelitten.
Aber nicht im Sinne von fotorealistisch.
Nein.
Schon eben eine Malerei.
Ja, ja.
Sehr großformatig und die hing in einer Nische, die gerade renoviert wurde. Also wir konnten leider gar nicht ganz so gut hingucken, wie wir es uns gemacht hätten.
Und es sah wirklich einfach schmerzhaft aus. Also so wie das halt ist, wenn man einen armen Kerl an ein Kreuz nagelt. Ja, also nicht schön, und dass der auch zuvor gequält und gefoltert wurde, sah man an übrigen Fleischwunden und dann sah man eben auch die Struktur der Muskeln. Toll, also toll in Anführungsstrichen. Wirklich war beeindruckend.
Aber da sind wir schon bei Körperteilen. Also die Kirche hatte viele Körperteile.
Das war eine Reliquien.
Kirche.
Ja, Sammlung.
Also vom heiligen Antonio von Padua.
Das ist der übrigens immer so ein Kind trägt.
Ja, das ist das Jesuskind.
Ach.
Ja, und naja, das muss man ja erstmal rausfinden. Der gute Mann war ja eigentlich Portugiese.
Ich wollte nur kurz sagen, wenn man im Hintergrund übrigens so laute Stimmen hört, das ist eine italienische Familie, die hier neben uns steht und die einfach
sich des Lebens freut.
Genau. So, Entschuldigung.
Also der wollte eigentlich Missionar in Marokko sein und da den Märtyrertod im besten Fall finden.
Warum man das unbedingt
das
möchte.
Hat dann aber nicht geklappt, das habe ich nicht verstanden, weil er krank geworden ist und dann musste er zurück, ist er irgendwie in Italien gelandet und in Italien hat er den Franz von Assisi kennengelernt.
Den kennt ihr vielleicht alle, das ist der mit den Tieren so gut kann.
Ja, den sieht man glaube ich oft mit einem Esel. Und der
spricht
hat dann gemerkt,
der nicht auch mit denen?
Das mag sein, ich weiß aber nicht, ob die ihn verstehen. Auf jeden Fall hat der gemeint, der Antonius sei doch so redebegabt, er soll jetzt mal lieber predigen gehen. Das hat er auch gemacht und ist dann darüber sehr berühmt geworden und ist dann in der Nähe von Padua irgendwo mal als Eremit da herumsaß, verstorben und wurde aber sehr schnell sehr viel verehrt.
Also
und
bei
die
dem
Abbildung
ist
mit dem Jesuskind, das geht wohl auf irgendeine Vision von dem Antonio zu.
Also bei dem Typen ist es quasi keine Frage, ob der historisch belegt ist oder nicht. Der ist tatsächlich historisch belegt, weil allein ja schon in dieser Reliquiensammlung, da ist seine Original, haltet euch fest, und zwar noch unversehrt angeblich,
erhaltene
Zunge.
Jam, jam, jam.
Also ich frage mich ja schon, warum man ausgerechnet sagt, gut, die Zunge schneiden wir jetzt raus, legen in ein Glas und packen die wiederum in einen Pokal und hängen die dann in die Mitte eines
goldverzierten Schreins.
Also ich verstehe so manches.
Also ich glaube, sie hatten, also das war jedenfalls der Mittelpunkt der Reliquienkapelle.
Ja,
ich glaube, sie hatten noch anderes, ich weiß nicht, waren das Zehennägel oder?
Ja, Zahn und dann noch seine
Haarbüschel.
Tunika.
Ah.
Und sein unglaublich kleiner Sarg.
Naja.
Da lag da auch noch.
Der gestorben ist ja 1231, da waren die Leute kurz.
Echt krass, dass das so historisch belegt ist, obwohl es schon so verdammt lang her ist. Ne?
Naja, die haben halt dann auch, also 1231 ist er gestorben und 1232 haben sie angefangen, die Kirche für ihn zu bauen, damit dann auch sein Sarg ein Zuhause hat.
Schön war wieder, das geht uns eigentlich in Italien immer so, wenn wir mit dem Hund dann irgendwo im Museum, in der Kirche oder sonst wo drin sind, dass die Leute sich unglaublich um den Hund immer kümmern. Aber auch dieses Mal wieder so, dass der Officer da nachdem er dann gesehen hat, jawohl, der Hund ist offiziell, darf der hier rein, mhm. War ihm total wichtig, wie es dem Hund geht und ach, und wie heißt er denn? Und das finde ich immer wahnsinnig süß. Was ich aber auch immer wieder mit echt Erstaunen feststelle ist, und das meine ich jetzt auch überhaupt nicht überheblich, der gemeine Italiener kann echt kein Englisch. Also ja. Dem fällt das einfachste Englisch schwer. Ich frage mich, woher das schultechnisch kommt, dass die Englisch irgendwie nicht so richtig drauf haben. Hast du da eine Idee?
Ja, ich bin mir nicht sicher, ob der durchschnittliche Museumswärter in Berlin auf der Museumsinsel wie gut dessen Englisch
kann. Ob der besser Englisch kann? Hast du recht.
Ich auch nicht sicher.
Aber dass der dann auch zum Teil dass die Zahl 10 sagen kann oder so, das überrascht mich. Aber okay. Ja.
Aber auch was ich lustig fand, war, dass nachdem wir schon in der Reliquienkapelle gewesen waren, das hatten wir uns dann schon angeschaut,
ja.
Ist er dann nochmal extra auf uns zugekommen, als wir zum Ausgang eilten. Ja. Ob wir dann auch wirklich, wirklich auch auf keinen Fall die Reliquienkapelle verpasst haben.
Weil das
wäre ganz wichtig, da muss man hin.
Da muss man hin.
Und dann habe ich gedacht, naja, vielleicht war sein Gedanke auch, wer mit Therapiehund unterwegs ist,
der braucht das.
Der sollte sich da nochmal Unterstützung holen.
Genau. Schön war also ja sehr auch, fürsorglich. Total. Als wir da gekommen sind, ging ja gerade die Andacht los und da wurde ja dann so laut geklingelt, dass man auch den Weg frei hält, wo jetzt die drei... keine Ahnung, Priester, Pfarrer, durchlaufen konnten. Der eine hat ja dann die Nori angeguckt und breit gegrinst, der fand das irgendwie lustig. Und später hat ja auch, sag ich, ein Franziskanermönch irgendwie euch zwei gefühlte 5 Minuten beobachtet, der fand das auch sehr schön. Mhm. Was ich aber in dem Zusammenhang jetzt, ich versuche das möglichst wertfrei zu sagen, weil ich es wertfrei sagen möchte, danach kann ich vielleicht meinen Kommentar noch dazu abgeben. Was wir da beobachtet haben, ist, wir sind natürlich in Italien. Ich finde, hier stellt man dann schon fest, dass die katholische Kirche anders nochmal funktioniert als bei uns in Deutschland. Ich fand das sehr bemerkenswert, wie wir in einer Ecke der Kirche einen Pfarrer hatten, der da quasi saß, wie ein Dienstleister, gewartet hat. Dann kam schnurstracks wirklich, der wusste genau, der Typ, wo der hinlaufen will, nämlich zu diesem Pfarrer und konnte sich segnen lassen gegen Münzen. Hat es dann bezahlt, dann hat er eine Segnung gekriegt. Das hat gefühlte 8 Sekunden gedauert. Dann ist er da wieder raus, ist in die nächste Mini-Kapelle gelaufen, hat sich hingekniet, eine Kerze angezündet, wieder Groschen fallen lassen und hat eine Runde, keine Ahnung, was gebetet. So, das war jetzt der wertfreie Teil. Wenn ich mir das so angucke, ich finde das dann ja schon ein bisschen krass, wie das funktionieren soll. Also sprich, geh hin, lass dich segnen, kostet halt auch was. Also das finde ich gar nicht so schäbig, dass es dann halt auch noch was kostet. Ja klar, das ganze Haus muss ja auch bewirtschaftet werden und im Gegensatz zu Deutschland kriegen die ja kein Geld, Steuergelder. Aber diese Idee zu sagen, ich gehe da jetzt hin, der Typ wartet, ich lass mich segnen, muss halt nur noch bezahlt werden und dann ist das gut. Also das, wie kann man denn das ernsthaft so wahrnehmen für sich selber? Weil ich nämlich immer mir denken würde, wenn das Prinzip Gott so funktioniert, dann will ich den nicht als Gott.
Ist dir das zu businessmäßig?
Ja, das ist mir zu billig. Also dieses Wenn-Dann-Prinzip, das finde ich abartig.
Ich glaube, das ist schon relativ nah an dem, wo Luther sich doch dran gestoßen
hat. Ja.
Ne? Da gibt es auch diesen Sprung, wenn der Groschen in dem Kästle springt, klingt die Seele in den Himmel, springt. Irgendwie so. Und ich glaube, da ist man nah an diesem Gefühl, ne, dass man sich das Seelenheil kaufen kann.
Ich glaube, zu der Zeit, als ja dann auch Luther seine Thesen dann ans Tor geklopft hat in Wittenberg, das war ja auch die Zeit, wo ja wirklich wahnsinnig viel mit Geld lief. Ja, die ganze Ablasshandel, wo ja auch, gut, ich meine, der ganze Kulturreichtum, den wir heute haben, der kommt daher, dass damals halt verdammt viel bezahlt wurde und alle wahnsinnig viele Sünden hatten, von denen sie sich angeblich reinwaschen wollten und bezahlt und bezahlt und bezahlt haben. Daher gibt es die Kirchen und Co. Schön, danke.
Also ich kannte mal einen Steuerberater, der hat immer gesprochen vom Unternehmen Gott und Sohn GmbH.
Ja, ja. Und in Italien nimmst du es nochmal ganz anders wahr, weil das fand ich schon bizarr. Also vor allem, weil er auch danach, als er dann fertig war, hat sich der Pfarrer hingesetzt, hat sein Handy rausgeholt geholt, hat da noch was kurz angeguckt und das Handy wieder hingelegt. Und es ist alles in Ordnung, weil es sind alles Menschen, alles gut. Was ich nicht verstehe, ist, dass man halt glaubt, dass es so funktioniert. Also warum glaube ich denn tatsächlich, dass jetzt irgendwas anders und besser ist und dafür bezahle ich auch noch?
Also damit
irgendeinen Logikpunkt verpasse ich da.
Aber da stellst du eine Religion insgesamt in Frage.
Ja, gut.
Also ich könnte jetzt... Ich glaube, ich hätte eher mit der direkten Kopplung von Geld gegen Segen Schwierigkeiten. Gut, aber wenn ich sozusagen einfach am Eingang von der Kirche mal einfach mal so eine Spende in den Beutel schmeiße, so um die Kirche zu unterstützen, dann laufe ich zum Pfarrer, weil ich eine Segen will, aber der gibt mir den Segen, egal ob ich vorne meinen Beutel was reingeschmissen habe oder nicht.
Gut, ich sag mal, offiziell ist wahrscheinlich das Zahlen auch freiwillig. Könnte ich mir vorstellen.
Da bin ich mir nicht sicher.
I don't know. Also er hat auf jeden Fall danach bezahlt. Vielleicht kann man ja auch sagen, oh, ich habe die Segnung nicht gespürt, ich zahle nichts. Das kam nicht so richtig bei mir an. Nein, nein, nein.
Oder erst im Erfolgsfall.
Du hast mich so angeguckt, es wird nichts mit deiner Segnung heute.
Aber auch Segnung, ich habe dann nachher im Kreuzgang, als wir unterwegs waren, noch eine Frau gesehen, die hatte drei so Fläschchen mit 100 Milliliter großen.
Ah, die konnte man auch kaufen.
Die konnte man kaufen. Ja. Da stand dann auch Aqua Wahnsinn. Beneficato, also geweihtes Wasser.
Ja, super. Ja. Und das ist halt dieses schon katholisch, für mich gefühlt italienisch extreme.
Ja, es ist schon deutlich nochmal mehr in den Alltag eingebunden.
Aber sowas von. Ja. Nur gut.
Und, am Ende ist es vielleicht einfach der Placebo-Effekt, der hilft.
Ja, Hauptsache hilft. Ne? Und dann sind wir weitergefahren nach Richtung Ravenna. So, liebe Leute, heute melden wir uns aus dem Supermarkt in
Punta di Marina.
Das ist bei Ravenna an der Adriaküste.
Genau.
Und hier haben wir jetzt schon zwei Tage verbracht und noch ein bisschen gearbeitet tags, vormittags, so ein, zwei, drei Stunden und dann eigentlich gefaulenzt den Hund ins Meer geworfen.
Wir sind ins Meer gegangen, genau. Den Hund haben wir auch versucht zu überzeugen. Das hat so halb gut funktioniert.
Das ist kein Schwimmer, würde ich sagen. Ne?
Ja, das scheint sie einfach nicht so gut zu finden.
Ich weiß nicht, wer von euch alle noch Michael Groß kennt. Sie wird kein Michael Groß und auch keine Michaela Groß. Eher ein Matthias Klein oder so.
Ja, also.
Wir sind gerade im Supermarkt, man hört es vielleicht im Hintergrund. Italienische Supermärkte sind jetzt auch nichts Besonderes grundsätzlich mal, aber ich finde schon, hier gibt es halt ganz viel tolle Fleisch- und Käsetheken.
Ja, aber auch ganz tolle Gemüseecken. Wir stehen nämlich gerade vorm Gemüse und die Auswahl ist schon nochmal größer als bei uns, finde ich, vor allem auch so regional. Und
du denkst eigentlich über
Zuckinieblüten zum Beispiel nach,
die wir grillen könnten.
Das ist ja immer selten.
Die könnten wir doch auch mit so ein bisschen Teig übertünchen. Also ein bisschen Arbeit, ne?
Ja, aber wir haben die letztes Mal auch gefüllt, wenn du dich erinnerst.
Mit Käse?
Ricotta.
Mit Ricotta haben wir den gefüllt.
Also in die Richtung wird es gehen. Melonen sind schon im Körbchen.
Ja, heute Mittag werden wir einfach Melone und ein bisschen
Nektarine
und vielleicht noch ein bisschen was anderes Obstiges essen.
Ja.
Und heute Abend wollen wir grillen.
Das ist der Plan. Und ich denke, es läuft schon auf die Zucchini-Blüten raus.
Aber dazwischen werden wir uns irgendwann in Strandnähe in einen Café setzen.
Mit der Lektüre.
Und lesen. Und zwar Freizeitlesen.
Freizeitlesen, ja.
So, genau. Dann würde ich sagen, gehen wir wieder zurück ins Studio.
Frische Grüße durch die FFP2-Maske, wo wir fast die Einzigen sind, die tragen.
Genau.
Die anderen haben alle die OP-Masken. Dank der Hitze natürlich
Aber
auch.
Aber in Italien sind sie schon
Aber
sehr
sie
streng.
Aber sie haben gerade auch schon an der Kasse geschimpft, dass jemand seine Maske nicht richtig auf der Nase hatte.
So soll das sein. Ab ins Studio. Ja. Tschüss.
Tja, ich glaube, wir sitzen eigentlich immer im Café. Ne?
Also wenn man jetzt den Sachen zuhört, und wir machen es ja auch tatsächlich. Aber ich finde trotzdem, wir haben unterm Strich weniger gelesen, als ich mir das irgendwie vorgestellt hätte. Mhm. Aber wir haben es doch immerhin wieder geschafft, auch zu lesen.
Ja,
ist eigentlich auch wahnsinnig langweilig, oder dann? Dass
total.
Wir im Urlaub einfach immer nur lesen. Zeitungen und Bücher.
Ja.
Wir sind
was machen andere Leute im Urlaub? Was denkst du?
Action.
Ja, genau.
Ich dachte immer, wir machen Action.
Am Strand.
Die sind alt geworden, glaube ich.
Ich glaube, die liegen sogar ohne zu lesen einfach nur rum.
Nackt.
Und panieren sich im Sand.
Nackt.
Was hast denn du jetzt mit dem Nackt?
Weiß auch nicht. Ich wollte irgendwie jetzt zweimal sagen. ansonsten ist es jetzt dann so, dass wir in Ravenna bleiben, noch mindestens bis Montag und kurzzeitig jetzt überlegt haben, ob wir nicht sogar verlängern.
Hier ist es nämlich wirklich schön, es lässt sich aushalten. Wir haben ganz herrliche Pinienwälder um uns herum. Das Meer ist prima. Es ist schön sauber, wellig. Man kann Wellenhüpfen machen, das haben wir vorhin getan.
Und warm. Also es ist wirklich warm, das Meer.
Es ist warm
Meer.
Und es gibt leckeres Eis. Du kriegst ja heute noch ein extra Belohnungseis, weil du vorhin so viele Star
Trek-Figuren. Ich bin so stolz auf mich und vielen Dank für diese Herausforderung. Ich hätte, also ganz ehrlich, ich hätte nicht gedacht, dass ich 38 schlage.
Aber da sind wir bei den Eissorten. Was gibt es heute bei dir für Eis?
Wahrscheinlich die Super Inglese.
Mhm, haben wir gestern ausprobiert und herausgefunden, ist lecker.
Sehr lecker. Dann, ich komme einfach am Bacio nicht vorbei, weil das gibt es halt in Deutschland nicht so oft.
Das ist ja einfach nur tiefgekühltes Ferrero Rocher. Finde ich. Das ist nicht so mäßig spannend. Ich hatte dafür gestern echt einen fetten Reinfall.
Das war die Lakritze, ne? Mhm. Obwohl du Lakritze magst.
Ich liebe Lakritze in fast jeder Form.
Aber nicht als
Konsistenz
Eis.
Und gerne auch salzig und herb und hast du nicht gesehen. Aber beim Eis, ehrlich, da hört es auf. Nee, also Lakritzeis, ich habe die Kugel dann nicht gegessen.
Nein.
So.
Und,
das will was heißen.
Ich gönne mir heute vielleicht sogar mehr als ein 3-Euro-Eis. Nachdem ich jetzt...
Tre gusti.
Wie viel habe ich geschafft? 57?
Geht immer nach Geschmack.
Wie viele hatte ich geschafft? Ernsthaft, ich weiß es gar
nicht. Ach so, du meinst jetzt das? Ja. 59.
59.
Also kannst jetzt 5,9 Gusti heute probieren. Das wären dann aufgerundet 6 Kugeln.
Ansonsten bei all den guten Nachrichten, die wir jetzt hatten, eine traurige Nachricht gibt es ja doch. Ich habe mich jetzt ein bisschen mit Bangkok beschäftigt wegen der Einreise. Die armen Leute da drüben, die haben eine extrem hohe Inzidenz im Augenblick.
2000, glaube ich, hast du gesagt.
Genau, über 2000. Also nicht Inzidenz, sondern Erkrankte täglich. Mhm. Und tatsächlich.
400 Todesfälle täglich.
400 Todesfälle täglich. Und das Dramatische, was die vor allen Dingen auch haben, ist, die haben eine Durchimpfung, die liegt irgendwo bei. Ah, jetzt habe ich habe es mir extra aufgeschrieben. 20.000 Ansteckungen pro Tag. Ich würde gerade sagen, 2.000 ist zu wenig. Haben eine Inzidenz von über 180. Mhm. Und eben sehr viele Todesfälle täglich. Und leider halt erst eine Durchimpfung, die bei 6% liegt.
Und dann ist, glaube ich, die Durchimpfung vor allem eine mit Sinovac, wo jetzt immer.
Ja, so und so.
Ach so. Ja.
Die haben jetzt auch umgestellt auf Astra.
Ja, ich hatte noch mitbekommen, dass Sinovac auch doppelt geimpft nicht so gut hilft.
Die China-Böller sind es.
Dass man jetzt dann doch noch Thailand anfängt, Kreuz zu impfen, obwohl die eigentlich keine Kreuzimpfungen machen wollen.
Nach wie vor nicht.
Akzeptieren.
Genau, also aktueller Stand ist, wer mit einer Kreuzimpfung in Thailand einreisen will, gilt als nicht geimpft. Man muss doppelt, deswegen habe ich hier auch
zweimal Astra genommen,
obwohl ich jetzt hinten raus noch das Angebot hatte, mRNA zu nehmen. Mache ich vielleicht als drittes jetzt dann. Und das Blöde ist, ursprünglich hat ja der Premierminister gesagt, ab 1. Oktober darf man einreisen als Tourist, wenn man denn geimpft ist, doppelt. Inzwischen heißt es im Laufe des Oktobers.
Das wird jetzt einfach immer weiter verschoben.
Aber wenn man die Zahlen sich anguckt, ich persönlich rechne nicht damit. Und wir haben ja heute schon drüber gesprochen, unsere Flüge, die ja am 1. Oktober gehen, ich glaube, wir verschieben die einfach auf nächstes Jahr irgendwann. Und im Sommer, und wenn wir jetzt dann doch im Oktober, November, so gut will, nach Bangkok fliegen können sollten,
wird das denn ganz spontan dazu?
Dann müssen wir einen separaten Flug buchen. Also ich glaube, jetzt den Flug so hinzubuchen, dass er ideal passt, das können wir uns, glaube ich, schminken. Ja. Und das ist natürlich eine traurige Feststellung, aber es ist halt einfach gerade in Bangkok nicht gut und die haben ja auch wirklich Mühe. Ich habe jetzt ein bisschen auch geguckt, wirtschaftlich haben sie auch jetzt echt Stress, weil sie das Thema Covid nicht in den Griff kriegen. Mhm. Immer mehr Fabriken schließen müssen und Thailand.
Weil auch Belegschaft einfach erkrankt ist. Ne?
Und Thailand lebte extrem vom Export und der hatte die Wirtschaft auch gestützt, nachdem ja der Tourismus, der 20% ausmacht vom BIP, dass der ja wegfällt, der ist zu 99% ausgefallen, das kann man sich vorstellen. Und wenn quasi 20% der Gesamtwirtschaftskraft fehlt, dann musst du gucken, dass das andere Zeug funktioniert. Das wäre eben der Export gewesen. Und der bricht jetzt auch gerade zusammen, sodass man sich tatsächlich auch ernsthaft, dauerhaft über wirtschaftliche Rezessionen Sorgen macht. Ich glaube, die haben jetzt die technische dritte Rezession erreicht, also 3 Quartale in Folge. Und das macht tatsächlich dann auch der globalen Wirtschaft Sorge, was mit Thailand passiert. Und die sind auch im Augenblick im Südostasien das schwächste Wirtschaftsland, prozentual gesehen. Mhm. Vietnam, Myanmar, Kambodscha, fallen quasi nicht so stark zurück, wie das gerade mit Thailand passiert. Das ist echt dramatisch und ich mache mir Sorgen, ob wir dieses Jahr überhaupt noch nach Bangkok kommen.
Naja, wäre schon gut, wenn sie relativ bald aus dieser Welle rauskommen.
Ja, ja, und das andere ist ja auch, Thailand, Bangkok ist speziell sehr stark von den chinesischen Touristen abhängig. Und China selber hat ja schon gesagt, dass vor Mitte nächsten Jahres Ausreisen der Chinesen für touristische Zwecke nicht möglich sein werden.
Und da habe ich jetzt so im Vorbeigehen nur die Überschrift überflogen, ja, dass in Wuhan jetzt auch wieder Corona vorhanden ist. Okay. Und ich glaube, auch da ist es die Delta oder vielleicht sogar schon die Lambda-Variante.
Die Lambda, genau, die kommt aber, glaube ich, nicht.
Die kommt ursprünglich aus Peru wohl.
Südamerika, ja, genau. Deswegen glaube ich nicht, dass das die ist. Aber nicht, dass ich es wüsste, aber ich glaube es nicht.
Aber es sieht eben so aus, dass eben der chinesische Erfolgsweg doch nicht so erfolgreich zu sein scheint, nachhaltig jedenfalls.
Ja, was die halt wieder machen werden, ist, wie sie es ja schon mal gemacht haben, eine Ortschaft von 1 Million Menschen wurden ja, ich glaube, 6 Wochen in den harten, also in echten Lockdown, nicht sowas, was wir in Europa hatten. Die durften das Haus nicht verlassen, haben Essen in Tüten quasi unten an der Tür abholen dürfen. Weil eine Infektion vorlag, wurden 1 Million Menschen 6 Wochen in harten, echten Lockdown geschickt. Also da muss man sich dann schon mal überlegen, wenn man dann sich Sorgen macht, dass man in Deutschland keinen Rechtsstaat hätte oder keine Freiheiten hätte. Da funktioniert so ein anderer Staat nochmal ganz anders.
Es ist ja nur noch eine Stufe krasser, wenn du einfach den einen Infizierten erschießt.
Wären vielleicht 999.000 einverstanden gewesen.
Ja, ja. Also so kurz ja. davor, also so, ja. so radikal finde ich.
Ja, schon brutal. Also deswegen mache ich mir jetzt, diese Recherchen sind jetzt so 48 Stunden alt bei mir. Ich mache mir wirklich ernsthaft Sorgen. Also das jetzt nicht wegen unserem Urlaub, sondern was da in Thailand passiert. Weil wenn die das jetzt nicht ernsthaft, zeitnah und danach sieht es nicht aus, in den Griff bekommen, werden die wirtschaftlich eine echte Delle bekommen. Und die wird nachhaltig kosten. Also die wird nachhaltig quasi eine Delle in der Wirtschaft haben, was Unternehmen angeht, Geschäfte angeht, Armut angeht. Das
braucht lange, sich davon dann zu erholen.
Also es gibt sehr, also da mache ich mir wirklich Sorgen. Das finde ich sehr schade. Ja. Und man darf ja auch nicht vergessen, dass ja die aktuelle Regierung ist ja eine militärische, ne, die durch den Putsch. Und das ist vielleicht.
Mal wieder, das ist ja jetzt gar nicht so ungewöhnlich, muss man sagen.
Und das ist vielleicht in dem Fall halt doch einfach nicht die richtige. Keine Ahnung.
Schwer zu sagen.
Ach ja, das ist schade. So, wie geht's bei uns weiter? Wir sind im Urlaub. Wir haben schon inzwischen ziemlich klar beschlossen, Nepal wollte ich gerade sagen. Neapel wird es wohl dieses Mal nicht mehr, weil wir einfach zu viel Zeit in Wien. Und hier auch in Ravenna.
Außerdem haben wir einige Tage für Rom noch vorgesehen.
Jawohl, da treffen wir uns, meine Schwester und mein Schwager, nochmal, weil die jetzt auch nach Rom kommen.
Wir haben uns quasi zum Ice Cream Tasting verabredet. Mm,
genau.
Also Lakritze fällt raus.
Ja, und werden uns danach dann über Pienza, Toskana, Florenz.
Wieder in den Norden hocharbeiten.
Zurück nach Deutschland bewegen. Und dann. Wir haben übrigens noch gar nicht so richtig, wir machen keine Shopping-Tour. Ne? Wir waren ernsthaft in keinem Laden bisher, ne? Wo wir schon eine Woche im Urlaub sind.
Ah, wir waren aber gestern Abend auf einer Art Night Market.
Stimmt. Und du hast dir auch
Ich habe auch Geschirrhandtücher gekauft.
Für jeweils
1 Euro.
Und eine Hose für 3?
Ja.
Und wie viel hatte ich das Oberteil gekostet eigentlich? 2. Echt? Du hast für 5 Euro Klamotten gekauft?
Ja, ich weiß nicht, ob man das Klamotte nennen kann. Es ist
die Hose ist hübsch.
Stoff, der den Körper bedeckt.
Ja, vor allem in dem Fall. Glaube ich auch gar nicht, dass das unbedingt aus Bangladesch von kleinen Kindern genäht wurde. Das ist eher italienische Ware.
Italienische Resterampe.
Und auch von italienischer Manufaktur, meine ich.
Ja.
Und dieser Night Market, der war wahnsinnig dicht besucht. Obwohl es draußen war, hatten aber trotzdem alle, und das fand ich schön, oder vernünftig, ist vielleicht das bessere Wort, Maske.
Ja.
Also war keiner auf diesen Market, der ja draußen stattfindet, ohne Maske. Wohingegen,
Und dann hat man auch gesehen, wo kommen diese ganzen Wassergummitiere her.
Ah.
Weil das fand ich, als wir jetzt mal wieder ins Meer gesprungen sind, und zwar nicht von einem Safari-Boot aus, wo halt keine Strandleute in Sicht sind, sondern wirklich vom Strand aus ins Wasser gehen. Da ist ja ein neuartiger Zoo inzwischen im Wasser.
Was für Tiere gibt es denn da jetzt?
Also, es gibt als einziges traditionelles noch das bekannte Krokodil zum Draufliegen und dann hört es aber auch schon auf. Ansonsten das ist
Nilkrokodil.
Ja, ansonsten ist es nur noch bevölkert von Flamingos, aber auch das ist schon zum Gähnen langweilig.
Einhörnern?
Einhörner, genau. völlig überdimensional, aber Einhorn lasse ich mir auch noch eingehen, weil die spucken oder erbrechen ja auch Regenbögen.
Jawohl.
Dann sollen sie meinetwegen auch in der Adria schwimmen.
Gab es noch ein anderes Tier?
Aber der Höhepunkt war das Alpaka. Was? Bitte hat wirklich, ein ja. Alpaka im italienischen Salzwasser verloren?
Gut, das...
Oder ein braunes Pony?
Also es gibt kein Delfin oder sowas mehr, ne?
Nee, also mit Wassertieren ja. ist da nichts mehr.
Ja. Wobei der Vorteil an so einem Halstier ist natürlich, dass man dann wunderbar das kleine Kind an den Hals werfen kann und drumherum binden.
Ja, dann könnten wir auch, ja, dann sehen wir demnächst Giraffen.
Ja, sind halt gerade nicht so hip.
Ja. Warum eigentlich nicht?
Gute Frage. Hm. Fragt die Kinder-Toy-Marketeers.
In China. Ja, also liebe Chinesen, warum stellt ihr so viele Alpakas her?
Was mir aufgefallen ist, ist, dass ich glaube, es gibt keine elegante, hübsche, adrette Art, vormittags vollbepackt an den Strand zu laufen. Weil meistens sind die Leute...
Das ja. auch, was sind da auch das für eine Anforderung?
Naja, aber ich meine...
Also elegant bepackt an
ja,
den
es
Strand
sieht immer
laufen.
Scheiße aus, das wollte ich halt jetzt nicht sagen, weil die Leute sind immer
ja,
leicht
scheiße
genervt.
Aus das Gepäck oder die Leute?
Ja, die Leute, die sind immer leicht genervt, haben meistens schon einen Sonnenbrand von gestern, mhm. gucken...
Quengelnde Kinder?
Gucken angestrengt gegen das Licht, sind angestrengt, weil es ist heiß, dann tut ihnen irgendwas weh, weil sie ja Rucksack, Taschen, Tüten, Kinder,
Muscheln im Schuh
haben, dann noch irgendwie halb noch die Liege mittragen, dann noch eine Kühlbox mitnehmen, der Hut fliegt ihnen vom Kopf. Also ich denke mir immer, weil wir laufen ja einfach quasi mit einem einzigen Handtuch hin, weil wir liegen da ja nicht. Wir gehen hin, gehen ins Wasser, kommen raus und gehen wieder zurück. Und ich brauche auch meistens kein Handtuch, weil ich mich an der Sonne einfach austrockne. Und wenn ich denen immer zugucke, denkt man sich immer, warum macht man das? Das sieht so übel aus. Und vor allen Dingen ist es doch bestimmt so, sobald du am Strand bist, dauert es wahrscheinlich 8 Minuten und sagt, irgendwas habe ich vergessen.
Genau.
Und hier in Italien ist es ja so, ich glaube, Toiletten und so sind kein Problem, weil das immer so Bezahlstrände sind. Das heißt, damit kannst du dich organisieren. Aber das sieht immer so anstrengend aus und dann ist alles voller Sand, die Taschen, alles quietscht und
knirscht. Aber das erklärt, warum sie dann einfach noch dann 6 Stunden lang dann auf der Liege liegen müssen, um sich von genau diesem Strand zu erholen.
Für eine Dreiviertelstunde machst du das nicht, ne?
Nee.
Ja, also ich kann mit dieser Strandkultur nichts anfangen. Also hingehen, und ins Wasser, schwimmen, rauskommen, wieder zurückgehen, duschen, alles wunderbar. Aber dieses da Geliege und Gelege und Gemache.
Ja. Und dann gibt es noch einen extra Hundestrand, haben wir jetzt gelernt.
Jawohl.
Da kannst du dann auch für 28 Euro am Tag mit deinem Hund an den Strand und dann auch mit dem Hund ins Wasser.
Da waren wir aber nicht, wir sind einfach 20 Minuten lauter gelaufen.
Wir sind an den Gratisstrand, noch dazu
Assi-Strand
mit unserem Wasserjagdhund, der das mit dem Wasser irgendwie nicht so richtig auf die Reihe
Nein,
kriegt.
Das hat er nicht für sich gepachtet.
Also, meine Herren.
Der kann einfach nicht schwimmen.
Der kann nicht schwimmen, die hebt immer die Pfoten über die Ohren und das ist...
Aus dem Wasser raus und dann planscht das halt die ganze. Was die eigentlich macht, ist... Die macht Schmetterling schwimmen.
Ja, so sieht das
so
aus.
Wirkt das.
Aber es ist leider nicht effektiv.
Nein.
Ja.
Und sie kapiert halt auch nicht, dass dieses Geplansche natürlich von ihr verursacht ist und deswegen keinen Spaß macht.
Ja, die ganze Hektik geht von ihr aus, aber das scheint sie nicht zu verstehen.
Nein,
auf
und
jeden
das
Fall ist sie immer sehr
nur.
Gestresst und ich habe ihr jetzt schon eine Schwimmweste gekauft und ihr angezogen.
Ein Hund mit Schwimmweste ist auch leicht peinlich, finde ich.
Ja, deshalb machen wir das in Italien. Nein, und Salzwasser wird hier auch noch Auftrieb geben. Ich habe ihr extra auch noch das Fell kurz geschoren, damit also nicht das Fell sich so mit Wasser vollsaugt. Aber am Ende des Tages hat eigentlich nur funktioniert der Ball der 3 Jugendlichen.
Oh ja, den fand sie
den
toll.
Den hat sie dann irgendwann mal so fixiert, dass sie dann da zielgerichtet hingeschwommen ist.
Da
alles
auch,
andere war ganz viel gestrampelt.
Da war auch interessant, da konntest du sofort feststellen, wem gehört der Ball und wem nicht. Nämlich der eine Junge, der fröhlich ihr den Ball zugeschubst hat und der andere Junge, 10 Meter weiter
no,
weg,
no,
der,
no, no,
der
no.
immer no geschrien hat, der hatte Angst um seinen Ball. Genau, und ich glaube, mit diesen Schlusswörtern gehen wir langsam raus. Und sobald wir wieder ein bisschen Internet haben, gibt es auch wieder.
Den ganzen Krempel hoch.
Gibt es Zwischenmeldungen?
Ciao.